die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf den Regnitz-Radweg. Freuen Sie sich auf eine Tour von Nürnberg über Fürth und Forchheim bis nach Bamberg. Wir erleben zum Beispiel die spannende Unterwelt von Nürnberg. Es geht in die Szene von Nürnberg. In Fürth erleben wir schöne Parks und verwunschene Flussufer mit echten Insider-Tipps. Wir tauchen in die Rundfunkgeschichte ein, die ja ganz eng hier mit dieser Region verbunden ist. In Forchheim gehen wir auf die Bierkeller und das schöne Bamberg lassen wir uns auch nicht entgehen. Tolle, spannende Menschen werden uns auf dieser Tour begegnen und in Nürnberg steigen wir mit dieser Dame hier gleich mal aufs Rad.
Hallo, mein Name ist Sarah Mörsdorf. Ich begrüße Sie ganz herzlich in Nürnberg. Wir werden heute auf dem Regnitz-Radweg viel Geschichte, aber auch viel Grün entdecken und ich freue mich, dass Sie mit mir kommen.
Sarah ist dabei, Eike, Udo, Max, Marlene, Steffi und einige andere. Also, wer fehlt da noch? Na klar, Sie, meine Damen und Herren. Viel Spaß heute im Urlaub in Franken.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute treten wir wieder einmal in die Pedale und erleben einen kleinen Teil des großen, schönen Reiselandes Franken. Wir sind unterwegs auf dem Regnitz-Radweg. Dieser Flussradweg verläuft zwischen Nürnberg und Bamberg. Das sind auch die Start- und Endpunkte unserer heutigen Tour. Die Region Nürnberg-Fürth, die Fränkische Schweiz, der Steigerwald und die Haßberger sowie eben auch die Flüsse Rednitz, Regnitz, Pegnitz, aber auch der Main-Donau-Kanal, sie prägen diesen Radweg. Es gibt zwei Varianten, die Talroute und auch die etwas kürzere Kanalroute. Wir starten diese Tour auf der Talroute im schönen Nürnberg mit etwas, ja, was einfach zu Franken gehört, was uns auch mehrfach noch begegnen wird auf diesem Weg. Und zwar, was auch in Maßen für diese Tour gewissermaßen stärkt, das fränkische schöne Bier. Bevor wir also Nürnberg oberirdisch mit dem Rad entdecken, laufen wir mit Richard Selke durch die Felsengänge in der Hausbrauerei Altstadthof. Es wird eine Zeitreise durch die alte und auch jüngere Geschichte Nürnbergs.
Für mein Leben trinke ich gern, egal ob nah oder fern. Unser Bier aus Franken und dafür möchte ich danken.
Die Bierkeller an sich, die waren eine Notwendigkeit, weil Bier eben dieses Lebenselixier der Stadt Nürnberg war. Und deshalb braucht man die Bierkeller, um im Bier zu kühlen, kühl zu lagern, um es zum Verreifen zu bekommen. Und dass man am Ende des Tages dann das geliebte Rotbier in Nürnberg dann gehabt hat. Knapp 26.000 Quadratmeter Bierkeller gibt es gesamt. Und wir haben jetzt einen kleinen Teil vor uns, das sind ungefähr so 2.000 Quadratmeter auf 4 Etagen. Der Einstieg hier jetzt ist kein Originaleingang, das ist ein Eingang zu einem Luftschutzbunker, den man 1942 geschaffen hat. Und wenn wir jetzt mal reingehen, dann bleiben wir unten kurz mal Stopp an einer Bilderwand. Und an der Bilderwand haben wir nochmal so einen Überblick, was da passiert ist, wieso, weshalb, warum. Und dann gehen wir mal rein. Das da ist quasi die Gasschleuse, wo man die Bunkeranlage an sich betritt. Und auf der Bilderwand selbst, da sehen wir jetzt mal, wie Nürnberg hat ausgeschaut. Der schlimmste Angriff war der 2. Januar 1945 über der Stadt Nürnberg und das ist das Resultat, die Bilder davon. Und viele Menschen haben eben Schutz gefunden in diesen Kellern. Und somit sagt der Nürnberger bis heute, Bier hat uns das Leben gerettet. Das ist so in den Köpfen da drin. Weil aufgrund der Bierkeller, die man im Vorfeld hatte, hat man einfach nicht so viel Bunker bauen müssen. Man hat sie einfach nur miteinander verbunden. Im Raum hat man den Luftraum überwacht und wenn man da hat irgendwo einen Flieger kommen sehen in Richtung Stadt Nürnberg, dann hat man Alarm geschlagen. Dann hat man auch die ganzen Bunkeranlagen, Bierkeller geöffnet, damit die Menschen konnten da rein, viel Zeit war nicht. Und auch hier durch die Tür sind einmal ruckzuck so gut 5.000, 6.000 Menschen einmal reingeströmt und das in Windeseile. Es hat hier niemand rein dürft, außer der Deutsch und aus der Stadt Nürnberg war, sonst durftest du hier gar nicht erst rein. Dann ist man rein, hat hier zugemacht und dann wurde man weiter komplimentiert in die restliche Bieranlage, Bunkeranlage. Und da gehen wir jetzt einmal in Verbindungsstollen. Und der hat es ein bisschen in sich, da ein bisschen aufpassen. Der ist 68 Meter lang. An der einen oder anderen Stelle haben wir bloß 1,65 Meter. Und weil es ein Verbindungsstollen ist, ist er auch bloß ein Schulterbreit. Also da drin ein bisschen aufpassen. Und dann, wenn wir wieder draußen sind, dann sind wir im Mittelalter. Dann sind wir mal hier weg. So, das ist jetzt mal die dritte Sohle, wo wir uns befinden. Wo man mal sieht, das unterirdische Nürnberg. Und das sind alles Bierkeller. Verbunden mit diesen Verbindungsstollen, die man geschaffen hat. Also im Mittelalter gab es da keine Verbindung zwischen den Bierkellern. Jede Brauerei musste autark sein und musste ihren eigenen Bierkeller vorweisen, sonst ging das gar nicht. Also das hat man gemacht, Zuge 42, geschaffen von Zwangsarbeitern, meist französischen Zwangsarbeitern, die wiederum bei Luftangriffen hier nicht Schutz suchen durften. Die mussten draußen bleiben. Das hier ist jetzt die vierte Sohle, der tiefste Punkt in der Bierkelleranlage hier, in Agneskeller. An der Bestuhlung sieht man es, man benutzt es mittlerweile hier unten als ja, Vortragungsort. Konzerte, Büchervorlesungen, die haben alles per Hand herausgekratzt. Weil alles, was wir jetzt da um uns haben, ist Sandstein. Und Sandstein lässt sich halt ziemlich einfach bearbeiten. Es ist ein cooles Gestein. Wie kriege ich eine Kühlung hin? Ich brauche für dieses Nürnberger Bier bestimmte Temperatur. Und das haben sie ziemlich pfiffig gemacht. Die haben nämlich ganz einfach auf der Sonnenseite der Gebäude Schächte nach unten getrieben. Und das Gleiche haben die auf der Rückseite, auf der Schattenseite der Gebäude gemacht. Wenn die Sonne hat die Hauswand erwärmt, dann erwärmt er hiermit die Luft. Und warme Luft steigt nach oben und zieht man aus dem Schattenbereich automatisch die kalte Luft. Und voilà, ich habe eine Luftzirkulation. Und somit hat man das Ganze gekühlt, den Sandstein gleichzeitig getrocknet, damit der nicht instabil wird, dass es nicht einbricht. Die Bauern wurden beauftragt von den Brauern in der Stadt. Und die haben sich in den Wintermonaten quasi ein kleines Zubrot verdient, indem dass sie auf die umliegenden Weiher sind und haben dort für die Bierbrauer Eis geerntet. Und das hat man dann von den Weihern rausgeschnitten, hat es dann von außerhalb der Stadt hierher gefahren und in diesen Keller geschmissen. Und wenn ich Eis in so einen Raum Klumpen, Brocken für Brocken aufeinander reinschmeißt, durch das Eigengewicht komprimiert es zu einem riesen Klumpen.
Wie so ein Gletscher fast. Ja.
Ganz genau. Und am Ende hält so ein Gletscher dann doch bis zu 3 Jahre. Also es war gar nicht nötig, dass ich jeden Winter Eis ernte. Man konnte auch mal im Winter überspringen. Das war alles gut.
Obwohl die Winter kälter waren als heute.
Ganz klar. Man hat aber auch sich beholfen, wenn es mal doch irgendwie eng wurde, dass man kein Eis hat ernten können. Dann hat man das gerne auch mal von Norwegen aus hierher nach Nürnberg importiert.
Bei uns gibt's so viel Bier, komm vorbei, das rate ich dir.
Wir hören den Braukessel, sind also aufgestiegen aus dem Keller in die Brauerei selbst, in die erste Biobrauerei.
Jawohl.
In Deutschland, gell?
Ja, die erste Biobrauerei und das Ganze hat angefangen 1984 und hier ist man eben in Zeichen von Bio unterwegs. Man hat hier Biobauern, die in der Fränkischen auch sind, um Wege kurz zu halten, also da hat man damals schon dran gedacht. Und hier baut man das traditionellste Bier der Stadt Nürnberg überhaupt, nämlich das Nürnberger Rotbier. Und das Nürnberger Rotbier, das ist so everybody's darling. Das Bier ist rötlich, kommt vom Malz, das kommt von einer bestimmten Bearbeitung, also das Trocknen vom Malz. Und daraus ergibt sich dann die Farbe und es ist tatsächlich rötlich. Es ist malzig, es ist sehr, sehr hopfig und es ist süßlich. Es ist so für Frauen das perfekte Bier. Bier selbst, das gibt's nur hier im Haus, praktisch in dieser Bügelflasche.
Da schmeckt's mir auch.
Das Bier, das vor allem Frauen lieben, aber nicht nur. Und ich verspreche Ihnen, es ist nicht die einzige Bierpause hier auf dieser Tour. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Urlaub in Deutschland auf dem Drahtesel durch Franken. Unterwegs heute auf dem Regnitz-Radweg. Grüße Sie, hier ist Alexander Tauscher. Auf der Talroute geht es entlang der Regnitz durch Dörfer und Auwälder. Die Kanalroute orientiert sich vor allem am Verlauf des Main-Donau-Kanals. Sie können aber auch stets zwischen diesen beiden Routen hin und her wechseln. Auf jeden Fall schafft es dieser Radweg, Natur und Kultur zu verbinden und das auch in der Nähe der großen Städte. An der Wörderwiese in Nürnberg steige ich aufs Rad und ab hier begleitet mich jetzt Sarah Mörsdorf auf die nächsten Etappen. Sie arbeitet bei der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg. Unsere erste Tour geht entlang der Pegnitz ins Herz der Frankenmetropole zum Hauptmarkt und auch zur Weißgräbergasse.
Komm doch einmal nach Nürnberg, ich zeig dir meine Stadt.
Willkommen in Nürnberg. Wir sind jetzt hier am Beginn des Regnitz-Radweges. Wir fahren jetzt gleich durch die historische Stadtmauer durch in die Altstadt und danach ein bisschen durch die Pegnitzauen weiter in die Nachbarstadt Fürth. Der Regnitz-Radweg verbindet die Fränkische Schweiz mit dem Steigerwald und die Städte Bamberg, Forchheim, Erlangen, Nürnberg und Fürth. Es gibt 2 Routen, Tal- und Kanalrouten, die kann man aber wunderbar verbinden. Und sie sind auch sehr familienfreundlich, weil man kaum Steigungen hat. Es geht relativ flach.
Wir wählen ja heute die Talroute hier, haben begonnen an der Wörderwiese, direkt im Zentrum von Nürnberg.
Es ist so die grüne Lunge, die Wörderwiese, Wördersee, kann man wunderbar spazieren, Fahrrad fahren, picknicken, ein bisschen am See, Tretboot fahren. Und wir folgen dem Fluss entlang und werden so ein bisschen die Geschichte Nürnbergs entdecken, aber auch ein bisschen andere Stadtteile, die man vielleicht so nicht kennt, die kreativ sind, die jung sind.
Die werden wir gleich entdecken, müssen aber natürlich auch Nürnberg erwähnen als historische Stadt mit der Altstadt, ja, mit der Festung, dem Christkindlmarkt, ja, auch.
Nürnberg wurde erstmals 1050 erwähnt, war eine sehr, sehr bedeutende Stadt im Heiligen Römischen Reich. Das liegt auch an der Kaiserburg. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches musste immer seinen Reichstag in Nürnberg abhalten. Das heißt, man war sehr bedeutend. Und daneben kommt auch noch der Handel dazu. Es gab sehr viel Kunst, sehr viel Kultur und sehr viel Handwerk. Und die Handelswege aus dem Orient, aus Italien, aus den Niederlanden haben sich hier getroffen. Das heißt, man war auch so ein Knotenpunkt.
Natürlich Nürnberg in der Zeit des Dritten Reiches auch hat eine historische Bedeutung, wenn auch keine sehr glorreiche.
Richtig, genau. Die Stadt der Reichsparteitage 1933 erklärt. Wir haben heute noch Baureste des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Das ist sehr sehenswert und auch sehr wichtiger Teil der Stadt. Wir nennen das hier verpflichtende Vergangenheit. Man kann dort noch die Zeppelin-Tribüne, das Zeppelinfeld sehen und auch das Dokumentationszentrum in der ehemaligen Kongresshalle. Nach dem Krieg waren wir auch noch sehr bedeutend bei den Nürnberger Prozessen, die hier ab 1945 stattgefunden haben. Man kann heute noch den Saal 600 besichtigen, wo diese Prozesse stattgefunden haben.
Und auch das Hotel, in dem damals die Journalisten akkreditiert waren, die berichtet hatten über diesen Prozess.
Hotel, das liegt direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Das war neben dem BA-Hotel, wo auch die Briten untergebracht waren, so der Treffpunkt. Also dort haben sich die Journalisten getroffen, dort gab es ein Casino, dort gab es auch Partys, das war so ein bisschen der Treffpunkt. Aber die waren überall unterschiedlich untergebracht. Also die Journalisten waren zum Beispiel auch im Faber-Castell-Schloss in Stein, war ein Presscamp untergebracht.
Auch heute zieht es noch kulturhistorische Touristen hierher.
Wir sind die Heimat von Albrecht Dürer, ist unser berühmtester Sohn. Man kann hier sein Wohnhaus besichtigen, sein Atelier, wo er Werke geschaffen hat, die damals revolutionär waren. Also jeder kennt das Rhinoceros, den Feldhasen, die betenden Hände, das sind alles Werke, die er geschaffen hat. Er hat hier gelebt und ist ja auch beerdigt, das werden wir heute noch sehen.
Und gestern Abend nach unserer ersten Bieretappe hatten wir einen schönen Markt gesehen, wo die Menschen auf den Pflastersteinen saßen, auf dem Boden saßen, sich da entspannt haben, Bier getrunken haben, in Shorts und so, also wirklich eine sehr, sehr entspannte Stimmung.
Ja. Im Sommer kann man hier an wunderbaren Plätzen einfach die Atmosphäre genießen. Das gestern war der Tiergärtner Torplatz unterhalb der Kaiserburg, da sitzt man praktisch vor dem Haus von Albrecht Dürer. Es gibt ein kleines Café und das Bieramt, wo man sich dann einfach was zu trinken holt. Und die Leute setzen sich dann wirklich auf den Boden an dem Platz und genießen einfach dieses Flair mit Blick aufs Dürerhaus. Man sieht die Kaiserburg, man sieht die Stadtmauer. Es ist einfach unvergleichlich im Sommer. Ganz entspannt, schon fast so ein bisschen südländisch.
Vom Plärrer bis zum Stadtpark führ ich dich kreuz und quer. Bestimmt kommst du dann wieder nach Nürnberg einmal her.
Wir sind jetzt hier am Hauptmarkt, das ist so das Herz der Stadt Nürnberg. Wir haben hier die Frauenkirche, den schönen Brunnen und von hier aus läuft man dann hoch zur Kaiserburg. Ist ein bisschen anstrengender Weg, den Burgberg hoch, aber man wird mit dem wunderschönen Blick über die Altstadt dafür belohnt. Der schöne Brunnen ist aus dem späten 14. Jahrhundert, maßt so ein bisschen an wie eine gotische Kirchenspitze. Ist aber wirklich ein Brunnen gewesen. Man hat damals im Mittelalter einfach das frische Wasser aus dem Reichswald in die Altstadt bringen müssen. Der ist besonders schön, weil wir hier 40 vergoldete Figuren sehen. Die stellen so ein bisschen das mittelalterliche Weltbild dar. Also wir sehen die Kurfürsten, wir sehen Moses, wir sehen aber auch Alexander den Großen. Das sind ganz viele verschiedene Figuren.
Die Kaiserburg, die ragt ja wirklich über Nürnberg, so wie ein Thron, auch als Symbol, nicht nur einer großen Versicherung. Es gibt nicht nur Veranstaltungen, man kann die auch besteigen selbst und sich da amüsieren.
Genau, man kann auf dem Burggelände wunderschöne kleine Burggärten entdecken, die sind ein bisschen versteckt. Man kann innen eine Dauerausstellung besuchen, die so ein bisschen erklärt, warum die Burg so wichtig war. Man sieht im Brunnenhaus ganz toll einen tiefen Brunnen, der fast 60 Meter tief ist. Und man kann bei gutem Wetter bis in die Fränkische Schweiz sehen, man sieht nach Fürth drüber, also man hat wirklich eine ganz tolle Aussicht.
Hier auch das Germanische Nationalmuseum, ja auch sehr bekannt, auch sehenswert.
Das Germanische Nationalmuseum ist eines der größten Kultur- und Kunstmuseen im deutschsprachigen Raum. Wir haben Werke von Dürer dort hängen, wir haben ganz tolle Puppenhäuser aus dem 16. Jahrhundert, also da braucht man sehr viel Zeit, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken.
Und drumherum überall natürlich kleine Restaurants und Bars und vor allem natürlich auch die Bratwurst. Wo sollte man sie essen hier? Egal wo?
Egal wo. Es gibt in der ganzen Stadt verschiedene Bratwurstküchen. Wir haben viele historische Bratwurstküchen. Und so die typische Art, wenn man es wie ein Nürnberger macht, ist als drei im Weckler. Das heißt, man bekommt im Brötchen drei Bratwürste und isst die dann so als Snack zwischendurch, wenn man so den kleinen Hunger hat. Jetzt sind wir hier in der Weißgabergasse. Das ist so die schönste Straße in Nürnberg. Man sieht hier 22 Handwerkshäuschen, die den Krieg zum Glück unbeschadet überlebt haben. Weißgerber, der Name kommt daher, dass hier Gerber gelebt haben im Mittelalter, die aus Ziegen und Schaffellen weißes Leder gegerbt haben. Und da war es wichtig, dass man da am Fluss war, weil man sehr, sehr viel Wasser gebraucht hat.
Zum Reinigen, ja, um diese Abwässer auch reinzuleiten.
Genau, da hat man, jedes Haus hat auch seinen eigenen Brunnen gehabt, weil man einfach dieses Leder so reinigen und säubern musste, dass das sehr, sehr wasserintensiv war. Heute gibt es hier zum Beispiel die kleine Eismanufaktur, die machen handwerkliches Eis und das Café Bergbrand vorne. Da kann man sich erst im Sommer, wenn man eine Pause braucht, wunderbar hinsetzen und Eis und Kaffee genießen. Und hier zum Beispiel an den Häusern sieht man auch gut den Spruch Steinreich, wo kommt das eigentlich her? Es war im Mittelalter so, je höher ein Haus aus Stein gebaut war, desto reicher war man. Es war viel günstiger, sich das mit dem Fachwerk bauen zu lassen. Und daher kommt man heute, sagt man heute noch, jemand ist steinreich.
Steinreich an Erlebnissen sind wir bei dieser Tour. Sarah Mörsdorf kennt sich sehr gut aus mit den Radwegen in der Stadt. Sie fährt ja auch privat sehr gern Rad durch Nürnberg. Und sie zeigt uns gleich mal die nicht ganz so bekannten Ecken in Nürnberg. Auf dem Rad zu bekannten und unbekannten Orten zwischen Nürnberg und Bamberg sind wir heute mit unserem Urlaubsprogramm hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir haben das Nürnberger Stadtzentrum hinter uns gelassen und kommen nun nach St. Johannes, das mir persönlich besonders gefallen hat, weil es eben das Nürnberg der Nürnberger ist. Authentisch und offen, kleine, verborgene Orte und besondere Menschen. Fast schon unscheinbar am Weg liegt die Pumpe, ein Fahrradladen und auch Café in der Lindengasse von St. Johannes und ein ganz besonderes, ja fast schon gemeinnütziges Projekt. Der junge Handwerker Max Kirschneck betreibt diese Werkstatt. Als ich ankam, morgens, saß er gerade in seiner kleinen Tischecke unter diesen schattigen Bäumen beim Frühstück, noch etwas müde im Gesicht, vielleicht ja auch ein wenig zu lange gefeiert am Abend davor, auf jeden Fall immer freundlich lächelnd. Max sieht ein wenig alternativ aus, lange Haare zum Zopf, ja, Bartstoppeln im Gesicht, T-Shirt, Jogginghose, lässig, cool, total freundlich und auf den ersten Blick kein typischer Franke. Und er ist völlig relaxed, wie Sie gleich in seiner Sprechweise hören werden.
Wir haben einen blühenden Hibiskus vor der Tür und ein orangenes Hochrad steht hier gerade und ein schönes Sonnensegel. Wir sitzen gerade im Schatten.
Fast das Gefühl, wir sind in einem alternativen Stadtteil von Nürnberg hier, also ganz anders als die klassische historische Altstadt hier.
Hier gibt es schon auch ein paar Kneipen und es schaut alles ein bisschen bunter und netter aus als jetzt in einem anderen Stadtteil.
Dein Café und Radladen heißt ja passenderweise fast schon programmatisch die Pumpe.
Bevor ich dieses Fahrradgeschäft eröffnet habe, stand hier schon immer eine Pumpe für Fahrradfahrer. Und hier kann man Tag und Nacht pumpen, zum Leidwesen der Nachbarn auch nachts. Das macht manchmal ein bisschen Lärm, aber im Endeffekt, die meisten Leute sind glücklich drüber.
Wie bist du auf die Idee gekommen, so etwas hier zu gründen? Ist ja quasi ein Start-up.
Und zwar war in dieser Lokalität schon vorher ein Fahrradladen. Ich war hier Auszubildender. Damals in einem Fahrradgeschäft 500 Meter im Herzen von Johannes und mein damaliger Meister hat hier unten ein Fahrradgeschäft gegründet und nach meiner Ausbildung bin ich dann hier runtergekommen und habe den Laden geschmissen und irgendwann ist es dann auseinandergegangen und er hat sich aufs Kerngeschäft oben konzentriert und ein, zwei Jahre später bin ich von der Meisterschule gekommen. Und der Laden war frei und zu vermieten und dann habe ich die Gelegenheit am Schopf gepackt. Das ist eh schon immer so eine meiner Lieblingsecken in Johannes und deswegen bin ich dann wieder hierher gekommen und war ganz glücklich.
Also klassische Handwerkerausbildung, Zweiradmechaniker, Meisterschule?
Ja, ganz genau. Man sieht mir das nicht so an. Ich schaue jetzt nicht aus wie der typische Handwerksmeister, aber ich habe tatsächlich einen Meistertitel.
Ja, du schaust aus, als würdest du aus Berlin kommen. Auch vom Dialekt her, bist du Nürnberger?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier geboren.
Ich hätte auf Berlin getippt.
Nö, ich bin wirklich in Nürnberg geboren. Gar nicht weit von hier.
Fahrradladen und Café, in normalen Zeiten ein besonderes Café, auch was Preisbildung betrifft.
Ja, genau. Also man kann hier Kaffee und Kuchen trinken und essen. Zahlt dann am Schluss, was man kann oder wie viel man halt möchte. Genau, das läuft eben nach dem Pay-What-You-Want-Prinzip. Jeder zahlt, wie viel er kann. Das schließt dann eben auch Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht aus. Und Leute, die mehr Geld haben, zahlen mehr. Das funktioniert ganz gut tatsächlich.
Es appelliert ja auch an den Gutmenschen. Ist es so, dass dann die Balance stimmt am Ende?
Ja, doch. Es gibt echt Leute, die viel zahlen und Leute, die können halt nicht so viel zahlen. Und das ist auch ganz schön, weil halt echt verschiedene Schichten zusammenkommen und sich hier unterhalten. Also es ist schon schön auf jeden Fall.
Radelst du sehr gerne und was sind deine Lieblingsstrecken hier in der Region?
Also ich fahre tatsächlich auch ziemlich viel an der Pegnitz entlang. Und ansonsten ist es auch schön, nach Kalchreuth zu fahren. Oder durch den Reichswald an den Birkensee zu fahren im Sommer, das tut auch gut auf jeden Fall.
Wohnst du auch hier direkt im Haus mit?
Nee, leider nicht.
Ah, hätte so ausgeschaut, als ob es dein Castle ist hier.
Nee, ich wohne in der Fürther Straße. Es war schon fast wie in der richtigen Großstadt.
Max also wohnt in der Fürther Straße unweit des Ladens und das ist eine fast schon Straße der Künstler und Kunstschaffenden. Cafés, Galerien, Musikkneipen und vieles mehr. Die Künstlerin Pia Kerstin Schöttl beschreibt uns mal den Spirit dieses Viertels.
Ich bin freischaffende Künstlerin, arbeite aber hier Teilzeit noch in der Fachmarita Glücksboutique. Ich habe in Leipzig studiert, in der Klasse für Intermedia bei Alba D'Urbano und bin wieder zurückgekommen, weil ich ursprünglich aus Nürnberg bin auch.
Wir sind hier in einem Szeneviertel, was gar nicht so bekannt ist außerhalb Nürnbergs, was eine Mischung ist zwischen Kreuzberg in Berlin und Friedrichshain, vielleicht noch etwas anderes?
Ja, ein bisschen alternativ, also kann das schon vergleichen mit einfach ein bisschen alternativeres Künstlerviertel, das heißt ja auch Goho, ein bisschen Soho angelehnt, also wird auch ein bisschen Wortspiel betrieben hier im Viertel. Aber was das Viertel eigentlich ausmacht, ist, dass viele kleine Läden nebeneinander und miteinander auch arbeiten und auch vernetzt sind. Viele Künstler hier wohnen und arbeiten, es viele Ausstellungen gibt und die Musikszene hier auch vertreten ist.
Ein junges Viertel?
Ja, relativ jung, das auch schon ein bisschen im Wandel ist. Aber früher als das Scherbenviertel galt, also früher wollte man hier eigentlich eher nicht hinziehen, das ist nämlich auch sehr Multikulti, aber alle leben nachbarschaftlich miteinander und haben auch alle was miteinander zu tun, also nicht anonym. Es gibt hier den Mutzclub, das heißt, aus ganz Deutschland treten hier auch eher alternativere Musiker und Musikerinnen auf. Aktuell durch Corona bedingt natürlich etwas schwierig. Aber die Künstlerinnen und Künstler versuchen sich auch eben jetzt im öffentlichen Raum mehr zu präsentieren und zum Beispiel mal durch die Straßen zu laufen und Musik live zu spielen, tagsüber am Samstag. Einfach, dass das Publikum auch immer wieder in Kontakt kommt mit den Künstlern und Künstlerinnen.
Und abends so ein Ausgehviertel für die Insider? Also kommt man aus der Stadt Nürnberg hier raus oder eher was für die, die hier wohnen?
Auf jeden Fall kommen ganz viele hier, weil es gibt auch eine riesengroße Kneipenkultur hier. Das heißt, abends kann man in viele kleine, unterschiedliche Kneipen Menschen aus dem Viertel auch kennenlernen. Also es ist noch nicht sehr touristisch, aber man merkt schon, es gibt hier auch Viertelführungen, dass aber auch mehr Touristen jetzt schon wissen, dass Gostenhof einfach zum Weggehen interessant ist und dann auch am Wochenende eher internationales Publikum hier ist.
Von der beliebten Fürther Straße geht es gleich zu einem ganz stillen Ort in St. Johannes. Ein Ort mit Geschichte und Geschichten. Schönen Urlaub hier mit uns, die Radioreise unterwegs in Franken auf dem Regnitzradweg. Und hier ist Alex Tauscher. Grüße Sie. Noch sind wir eine Etappe lang in Nürnberg. Da denkt natürlich jeder gleich in Nürnberg an die Burg, an den Christkindlmarkt oder auch an die großen Messen. Aber Nürnberg ist auch etwas anders. Ja, und das merkt man wirklich, wenn man mal aufs Rad steigt und sich von Einheimischen führen lässt. Sarah Mörsdorf hat mich zu stillen, aber sehr interessanten Orten in Nürnberg gebracht.
Wenn man jetzt vom Regnitzradweg mal einen kleinen Abstecher den Berg hochmacht im Stadtviertel Johannes, kommt man an zwei sehr besondere Orte. Das eine ist der Johannesfriedhof, den wir hier sehen. Früher im Mittelalter war es so, dass die Bürger eigentlich innerhalb der Stadtmauern beerdigt wurden. Aber mit den großen Pestausbrüchen hat der Große Rat der Stadt beschlossen, man beerdigt ab sofort die Menschen außerhalb der Stadtmauern, weil man Angst vor dem sogenannten Pesthauch hatte. Man hatte Angst, dass die Pest durch den Boden von den Leichen hochkommt. Den gab es schon vorher, den Johannesfriedhof, aber der wurde dann etabliert, ist denkmalgeschützt und wird regelmäßig als einer der schönsten Friedhöfe Europas bezeichnet. Nennt sich auch der Rosenfriedhof. Das kann man hier eigentlich wunderschön sehen. Im Mai, Juni fangen die ganzen Rosenstöcke an, wunderschön zu blühen. Und dann ist das hier nochmal so farbenfroh und besonders schöner Ort.
Das ist ja ganz anders als normale Friedhöfe, die in Reihe und Glied sind, wo sehr viel mehr Grün ist. Hier ist es eine Ansammlung an großen Steinplatten, aber die dadurch sehr schön aussehen, dadurch, dass auf jeder eben die Rosen sind, vor allem Rosen, gleichmäßig etwas schon morbide, ja, auch Moos auf dem Stein drauf. Genau. Hat was Jüdisches fast, dieser Friedhof.
Genau, man hat also diese hohen Gräber und das Besondere hier, was auch immaterielles Kulturgut ist, sind die sogenannten Epitaphien. Das sind hier diese ausgefertigten Schilder, die man auf den Gräbern sieht. Das ist ein Handwerk. Es gibt hier noch den Thomas Heiden, der sitzt hier direkt hinterm Friedhof, der beherrscht dieses Epitaphienhandwerk noch und fertigt auch heute noch für Menschen, die sich hier bestatten lassen, diese Epitaphien an und die zeigen alles Mögliche an. Also die haben natürlich Daten wie Namen und Lebensdaten, aber es geht auch oft um den Beruf, um die Familie, viel um auch so morbide Themen. Also man sieht oft kleine Totenschädel, dass man einfach sieht, das Leben ist vergänglich, der Tod ist allgegenwärtig. Berühmteste Person, die hier beerdigt wurde, ist Albrecht Dürer. der hat hier auch sein Grab gefunden. Und das ist so einer der Gründe, warum viele Leute hier auch einfach hinpilgern, weil man sagt, man kann hier in der Stadt so seinen ganzen Lebensweg nachvollziehen. Man hat sein Haus mit Atelier und kommt dann hier zu seiner Ruhestätte.
Eine Frage nicht aus Eigeninteresse, aber gibt es hier noch Platz in den Gräbern? Also kann man hier bestattet werden oder ist es alles historisch und in Familienhand?
Teils, teils. Also man sieht hinten im Tal, das ist schon ein bisschen moderner, das sind andere Grablegen. Das sind oft Familiengräber, also viele Familien, die hier schon ihre Gräber reserviert haben. Man kommt hier noch drauf. Also es gibt auch, sage ich jetzt mal, Bestattungen für Normalbürger. Aber es sind oft, das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, Familiengrabbeilagen, dass man sagt, wenn man später stirbt, wird man hier in die Gräber dazugelegt.
Vom Johannesfriedhof in eine auch sehr beschauliche Ecke, nicht ganz traurig, aber auch ja, behutsam alles hier.
Genau, das sind die Hesperidengärten, das sind alte Barockgärten. Es gab früher rund 300 dieser Gärten außerhalb der Stadtmauer. Da haben vor allem die betuchten Patrizierfamilien sich im Sommer zurückgezogen und sind hier lustgewandelt, haben sich orientiert an den Gärten der Italiener und der Niederländer, der Adeligen. Und da wurde dieser Barockgarten eben angelegt. Man sieht diese geometrischen Formen. Es gab und gibt noch ein paar Zitronenbäume und man sieht eben hier, es ist so ein Ruhepol. Also man kann hier in Ruhe auf der Bank sitzen, sich vorne einen Kaffee oder ein Stück Kuchen holen und einfach so die Ruhe mitten in der Stadt genießen und ein bisschen wandeln.
Man ist hier schnell in der Altstadt von Nürnberg, aber auch sehr schnell in Fürth. Denn Nürnberg und Fürth sind förmlich aneinander gewachsen. Eine grüne Lunge um diesen Radweg verbindet diese beiden Städte, die einfach zusammengehören und wo nur noch im Fußball so echte Rivalen sind. Eike Söhnlein kam vor Jahrzehnten aus Nordrhein-Westfalen nach Fürth und liebt ihre Stadt wie auch die Einheimischen. Heute ist sie die Leiterin der Touristinformation in Fürth. Mit ihr bin ich ein Stück dieses Regnitz-Radweges ganz bequem auf der Rikscha gefahren. Mit einigen Abstechern auch zu recht unbekannten, aber sehr, sehr schönen grünen Oasen in dieser Stadt in Fürth.
Hier sind wir in der kleinen Mainau. Das ist ein wunderbarer kleiner Park. Wir sagen ein Hidden Places, wo auch die jungen Leute sagen hier, das ist wie verzaubert. Und du siehst es hier selber, hier treffen sich die Leute, können hier chillen und man kann sogar aus diesen Trinkbrunnen das Heilwasser trinken. Schmeckt nicht sehr gut, aber soll ganz, ganz wunderbar gesund sein.
Es wäre ein verwunschener kleiner Mini-Tempel.
Dieser kleine Teich, die Seerosen, die hier sehr schön angelegt wird und du spürst ja hier selber die Ruhe, die hier ist. Es ist ganz, ganz wunderbar.
Dieser Park geht ja über von Nürnberg hier nach Fürth, also man kann durchradeln, also, joggen.
Genau, das ist an dem Park entlang, das ist hier der Rednitz-Radweg, wo man wirklich, du siehst es, joggen kann, Fahrrad fahren kann, Rikscha fahren kann, spazieren gehen kann.
Sind wir auf dem Regnitz-Radweg gefahren durch den tollen großen Garten. Wir hatten ja erst den Tempel mit der Quelle und dann wunderschöne Parkanlagen, Fontänen, Bänke, verwunschene Ecken.
Ja, das ist unser Stadtpark. Wir sagen immer, das ist die heimliche Liebe der Fürther und die lohnt auf jeden Fall einen Abstecher, um durch den Park zu fahren oder die Räder stehen zu lassen und zu laufen, die wunderschönen Anlagen, Blumenarrangements anzuschauen, den Rosengarten anzuschauen, der entstanden ist in den 50er Jahren anlässlich einer Gartenschau und auch heute noch so wunderbar gepflegt wird, dass er immer an diese Gartenschau erinnert.
Theodor Heuss hat es damals eröffnet.
Theodor Heuss hat es eröffnet. Dieses Café hieß früher Milchhäuschen und die hatten die Milch aus den ersten Tetrapaks. Und der hat dann die erste Tetrapak-Tüte eröffnet. Da gibt es auch Bilder von. Und hier ist der nächste schöne Hidden Place. Das ist der Zusammenfluss von der Pegnitz und der Rednitz in die Regnitz, so wie der Regnitz-Radweg auch heißt. Hier sitzen die Leute hier, können verweilen, chillen, Picknick machen. Ist hier auch sehr schön angelegt mit dieser fast wie eine Terrasse. Hier macht es einfach Spaß zu sitzen und zu verweilen.
Ja, weil man hier so wirklich sieht, wie aus zwei relativ schmalen Flüssen jetzt doch etwas Breites wird.
Und der ist jetzt der, wo man weiterfahren kann, Richtung Erlangen, Forchheim, Bamberg.
Und hier kann man auch schwimmen in beiden Flüssen?
Also hier schwimmt man eigentlich nicht entlang der Rednitz. Da ist noch so eine Stelle, wo die Leute baden gehen.
Baden gehen ist ein gutes Stichwort. Wir machen gleich eine kurze Pause, damit auch unser Rikscha-Fahrer mal seine Beine etwas ausruhen kann. Sie lernen ihn gleich kennen und sein großes Hobby. Es geht auch noch um mein großes Hobby. Wir erleben dieses kleine, feine Flussbad, urige Bierwirtschaften auf einem Berg und vieles weitere auf dem Regnitz-Radweg. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir unterwegs auf dem Regnitzradweg und erleben weiter Fürth. Und auf diese Etappe freue ich mich persönlich, Sie werden es verstehen, ganz besonders, denn es geht jetzt mal ins Rundfunkmuseum. Wie schön! Dieses Rundfunkmuseum befindet sich im historischen Ambiente der ehemaligen Grundig-Direktion. Hier trifft Vinyl auf Schellack, Detektor auf Digitalradio, Elvis Presley auf die Beatles und hier taucht jetzt auch die Radioreise gemeinsam mit Eike Söhnlein in die Geschichte des schönsten Mediums der Welt ein.
London and Daventry calling, we now bring...
Aquí Estación Radio Barcelona, señores y caballeros, a continuación vamos a retransmitir...
Achtung, Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Sie hören das Fred Bird Tanzorchester, Refraingesang, Luigi Bernauer.
Also das Museum ist wirklich was ganz Besonderes. Es heißt sogar jetzt Deutsches Rundfunkmuseum. Es ist in dem ehemaligen Direktionshaus von Max Grundig eingerichtet worden. Hier sind ganz viele Geräte, Radiogeräte natürlich, aus der Geschichte des Radios. Hier sind auch Fernsehgeräte.
Hallo, hallo, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so send ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause und küsse ich deinen Mund. So schalte ich die Antenne aus, dann geht's auch ohne Funk.
Und hier sieht man auch, hier Metz ist auch eine bedeutende Firma gewesen. Die war auch hier in Fürth, ist jetzt in Zirndorf. Und die haben hier auch ganz viele Rundfunkgeräte hergestellt.
Haben wir hier nur Fabrikationen aus Nürnberg oder generell deutsche Rundfunkgeschichte?
Also hier ist die deutsche Rundfunkgeschichte. Alles, was in Deutschland gewesen ist, vor allem hier, was Herr Grundig gemacht hat. Du siehst hier auch Tonbandgeräte und auch hier die anderen Geräte, die von Grundig hergestellt worden sind. Das war der, womit Grundig groß rausgekommen ist, hat er ein Gerät entwickelt, was die Leute selber zusammenbauen konnten. Und das war der berühmte Heinzel.
Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du.
Wir sehen noch die alten Anzeigen, Rias, Prag.
So kam der Rias, so kam der Rias, so kam der Rias nach Berlin.
Das sind auch hier die ersten Fernseher.
Genau,
die
da Grundig- ist Fernseher und Radio zusammen scheinbar.
Ja.
Ein Riesenkasten, fast
Riesen,
wie eine Kommode.
Ja, so ein Musikschrank, das war ja mal ganz eng. Das ist auch eine andere Firma, da steht TKD. Und hier, das ist eine Triumph Adler, war eine Nürnberger Firma. Das ist diese ganz bekannte Schreibmaschine, die habe ich auch noch gekannt. Und das ist, hat man damit geschrieben.
Im Osten hieß die Erika. Ich
glaube. Oder Erika, ja.
Ich bin bei Eike einen Stock höher gelaufen und unterwegs habe ich Fernsehkameras gesehen, also richtige, die im Einsatz waren in Fernsehshows, in Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen.
Die sind vom Bayerischen Rundfunk hier, die haben uns das zur Verfügung gestellt. Und hier oben in dem dritten Stock sehen wir ganz viele Radios von Grundig in allen, durch die Jahrzehnte durch.
Wir sind jetzt auch schon in den 70er, 80er Jahren hier, weil wir sehen Fernseher dieser Jahre und wir sehen auch ein Bild mit Frank Elsner.
Wetten, genau, das? Frank Elsner und hier da Schimanski, das ist der Tatort-Kommissar.
Die ersten Farbfernseher sehen wir.
Ja,
mit diesen
hier sieht man, wie die Leute vor diesem kleinen Fernseher gehockt haben. Ja, ganz toll. Grundig hat sich dann verkalkuliert und ist nicht mehr mit der neuen Zeit irgendwann mitgegangen und dann hat die falschen Entscheidungen getroffen und dann ist es...
Es war traurig, ging durch ganz Bayern in den Medien, das Ende von Grundig.
Ist es den Bach runtergegangen. Aber dieses ganze Gelände ist wunderbar umgestaltet. Hier ist eine Universität jetzt und wie gesagt, hier dieses wunderbare Rundfunkmuseum. Und gleich über die Brücke hier die Pegnitz, man kann wunderbar einen Ausflug hinmachen. Und ein Stück weiter ist auch gleich noch ein Biergarten, also es ist alles da.
Es gibt Museen, da halte ich es keine 15 Minuten aus. Aber in dem hier würde ich am liebsten den ganzen Tag bleiben. Das war ein kurzer Abstecher ins Rundfunkmuseum in Fürth. Es ist ganz eng verbunden mit dem Namen Grundig. Weitere große Namen sind mit dieser Stadt hier verbunden.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherplunder.
Das ist Ludwig Erhard, der ehemalige Bundeskanzler und Wirtschaftsminister in den 60er Jahren, der Vater des Wirtschaftswunders. Die Effi Kurz hat ein Ludwig-Erhard-Zentrum entwickelt. Das ist ein ganz, ganz modernes, sehr anschauliches Museum, die Wirtschaftsgeschichte der Stadt Fürth zeigt. Verbunden mit eben der Geschichte von Ludwig Erhard, der in dem einen Haus, was Teil des Museums ist, geboren ist und mit einem ganz hübschen kleinen Café, was im Stile dieser Zeit, 60er Jahre, eingerichtet ist. Da gibt es auch noch richtigen Bohnencafé. Max Grundig, der zwar in Nürnberg geboren ist, aber hier auch sein erstes Radiogeschäft eröffnet hat und hier groß geworden ist. Und ein Dritter, der viele kennen, das ist Gustav Schickedanz und seine Frau Grete, die hier in Fürth ihren ersten Laden aufgemacht haben. Und hier ist dieses Versandhaus Imperium praktisch groß geworden.
Der vierte wäre Henry Kissinger.
Kissinger ist Fürther, der hier geboren ist und der allerdings 1938 aus dem Land raus musste, aber immer noch ganz viele Verbindungen zu Fürth hat, hier auch ein paar Mal war. Ein absoluter Kleeblatt-Fan. Und als Fürth in der ersten Liga war 2007, da ist er auch aus Amerika gekommen und hat sich das Spiel angeguckt. Dortmund gegen Fürth.
Wahrscheinlich der größte Fürth-Fan über dem Teich drüben, ne?
Ja, könnte man sagen, ja.
In den USA gibt es nicht ganz so viele Fans der Spielvereinigung, aber in Fürth selbst unzählige, ja fast die gesamte Stadt. Und einen davon, den treffen wir gleich noch. Hier ist Rias, Regnitz Radweg in Alex Satte, mit dem Rad zwischen Nürnberg und Bamberg in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Wir radeln noch ein Stück lang entlang der Pegnitz, von der Ludwigsbrücke bis zum Stadtpark durch die grüne Lunge von Fürth. Unsere Entdeckungsreise durch die für mich so unbekannten Orte führt zum alten historischen Badehaus. Schon vor weit mehr als 100 Jahren, da planschten die Menschen hier im Wasser im Flussbad. Aus dieser einstigen, hölzernen, großen Umkleidekabine wurde ein kleines, feines Café unter schattigen Bäumen. Ischil Geier betreibt heute dieses alte, historische Badehaus.
Am schönsten sind die Mädchen, wenn sie baden gehen. Im Schmuck der Kleider sind sie leider halb so schön. Am schönsten sind die Mädchen doch im Schwimmtrikot. Alle Gaben, die sie haben, sieht man selten so. Da werden selbst die allerstärksten Männer willenlos. Sehen Sie die hübschen Mädchen alle hüllenlos. Am schönsten sind die Mädchen, wenn sie junge, junge, musst du mal hinsehen. Da kriegst du für dein Geld doch was zu sehen. Jawohl.
Ab den 20er Jahren schon. Bis Ende der 60er Jahre noch war es ein Flussbad, bis eben drüben das Freibad eröffnet wurde. Und dann sollte das Gebäude abgerissen werden wegen der Uferpromenade und es sollte ein Parkplatz entstehen. Aufgrund dessen, um das Gebäude zu erhalten, hat sich unser Verein gegründet, um das hier zu erhalten, mit der Auflage, dass wir öffentliche Kulturarbeit leisten.
Inwiefern leisten Sie sie?
Wir haben Künstlerateliers hier, machen 4 bis 5 Mal im Jahr Ausstellungen, Konzerte finden statt, Open-Air-Kino, Theater.
Aber in erster Linie, ganz offensichtlich, ist es ja wirklich ein Strandbad, ein schönes Naturbad hier.
Also im Laufe der Jahre haben die Leute gemerkt, ach, man kann ja auch im Fluss schwimmen, anstatt ins Freibad zu gehen. Und hier kann man sich seine Getränke holen und dort sitzen. Und das ist dann ein idyllischer Naherholungsgebiet geworden.
Man kann mit Badehose reinkommen zu Ihnen?
Also da bin ich ein bisschen streng. Ich will nicht, dass die Leute tropfnass und barfuß reinkommen wie am alten Holzboden und wenn sie sich Splitter holen und so. Also man sollte sich schon ein bisschen was drüber ziehen.
Ansonsten empfehlen Sie halt, sie sieht etwas trüb aus. Ich nehme an, es ist das Naturtrübe, der Regnitz hier.
Es ist Naturtrübe, ja. Also es ist eigentlich sauberes Wasser. Man sollte halt nach Starkregen nicht reingehen, aber ansonsten fließt es wieder weg.
Der Ort ist für Fürther kein Geheimtipp mehr, aber für Menschen, die Fürth entdecken wollen, durchaus so als kleiner Tipp mal fürs Erholen zwischendurch. Zu verdanken hatte ich diesen Abstecher auch unserem Rikscha-Fahrer Udo Schick. Ein echt eingefleischtes Kleeblatt, wie Sie gleich hören werden. Du bist hier Rikscha-Fahrer. Ehrenamtlich fährst durch wunderschöne Gärten. Was ist das für ein Projekt, was du unterstützt?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Seit 4 Jahren machen wir das schon mit dem Rikscha-Projekt, kostenlos Senioren aus Pflegeheimen rauszubringen, damit die eben die Stadt Fürth und auch zum Michaelis-Kirchhof zum Beispiel wieder anschauen können, ohne sich bewegen zu müssen. Wir haben sozusagen die fahrende Parkbank von Fürth.
Bist auch Stadtführer?
Ja, das gehört mir dazu.
Du fährst dann die Senioren, alle anderen durch diese grünen Gärten, Parks. Was ist dein Lieblingsort in diesem grünen Fürth? Ich war überrascht, wie grün es hier ist.
Also mein Lieblingsort ist der Stadtpark, inklusive auch der Rosengarten, weil es einfach ein Traum ist, wie die Jungs von der Stadt Grünflächenamt hier die Sachen immer hinzaubern. Und das ist auch für unsere Senioren so. Ich erlebe das auch immer wieder, dass die manchmal sogar weinen vorne drin. Dann denke ich immer, Mensch, fahre ich euch zu schnell oder sonst was und halt an durch einen Datenstuch raus. Und dann heißt es, nee, aber da war ich schon seit 40 Jahren nicht mehr. Also das ist schon ein Traum.
Also das Grüne trägst du im Herzen, aber vor allem hier auch auf der Brust in dem sportlichen T-Shirt. Du bist ein ganz großer Fan eurer Mannschaft.
Ja, das waren wir schon immer. Das war auch ein Grund mit, warum wir uns da getroffen haben. Damals an diesem Ammendorfer Stand auf der Michael-Elvis-Kirche eben. Da waren viele Kleeblatt-Fans gerade auf dem Spiel und das ist auch immer noch so.
Wenn der Ball im Rollhof rollt, noch mehr hin. Ohne Fans, noch gewinnen Fußballer fast nie. Wenn der Ball im Rollhof rollt, sind wir fort. Weil beim Kleeblatt spielen sie den allerschönsten Sport. Und im Stadion, da sitzt man auf die Ränge. Manchmal führen wir gleich und manchmal wird's halt eng. Aber Hauptsache es ist Wett, nur Sieg für Kreidefett. Und danach, da machen wir das aus dem Refrain.
Und da haben wir uns auch dann beschlossen, dass wir einen offiziellen Fanclub innen gründen. Und da war es eben United für vereint. Na, weil da waren am Anfang auch noch ein paar Clubfans dabei, bis wir die ersten Derbys dann absolviert haben. Und da waren dann die meisten Clubfans nicht so begeistert und waren auch schnell wieder raus aus unserem Verein. Aber es macht ja nichts, wir haben trotzdem noch ein paar Fleißige mit drin. Die sind nach wie vor dran, die halt ihren Verein im Herzen und unseren. Wichtig hier ist ja, dass man in der Sache vereint ist und in Farben kann man dann ruhig getrennt sein.
Aber Kräuter Fürth, da steht schon ganz Fürth hier dahinter. Also wenn ihr spielt, das ist schon so eine Wand. Ja.
Und da gehen wir mit Gesang, auf der Pferdestraße lang.
Das Kleeblatt ist immer grün und ich verlasse mit ganz, ganz tollen Eindrücken diese Stadt Fürth. Die Fahrt gerade auch mit der Rikscha war einfach ein tolles Erlebnis, auch für Eike.
Ich bin ja auch das erste Mal in der Rikscha gefahren, was ich ganz toll finde. Wenn du mich fragst, was meine Lieblingsorte sind, dann würde ich dir vor ein paar Jahren gesagt haben, ja, das ist der Grüne Markt. Vor allem bei Nacht ist der für mich immer wie Walt Disney und die Freunde, die ich rumführe, die sagen, hey, ja, mein Gott, ist das toll. Als zweites natürlich die Gustavstraße, die Kultstraße von Fürth, wo sich vor allem im Sommer ein Biergarten nach dem anderen reiht und es so viele verschiedene Kneipen gibt, dass jeder das Richtige findet, von Fränkisch, Italienisch, Indisch, alles ist dabei. Und heute würde ich sagen, nachdem wir den Fürther Markt haben, der hier an der Fürther Freiheit ist, das ist ein wunderschöner Platz, den ich jedem empfehlen kann. Man kann frisches Obst und Gemüse einkaufen, aber nicht nur das, man kann hier was zu essen bekommen. Alle möglichen netten Stände sind da, ob Falafel oder griechische, mediterrane Köstlichkeiten oder sogar ganz schicke Dattelschokolade. Und ich finde es immer wunderschön, wenn die Leute da mit ihrem Aperol Spritz oder einem Glas Wein da stehen und auf der anderen Seite kauft einer seine Himbeeren ein. Das ist ein Ort, der ganz, ganz viel Lebensgefühl hat und der auch so ein bisschen das neue Lebensgefühl von Fürth ausstrahlt.
Ich habe gemerkt, es ist ein ganz anderes Bild als von der Eisenbahn aus. Also wenn man hier mit der Bahn lang fährt, von Nürnberg in Richtung Berlin, dann an Fürth vorbei, man sieht nur Industrieanlagen, Häuser, denkt sich auch, ein Häuser mehr nach dem anderen. Es ist ein ganz anderes Bild, wenn man hier mit der Rikscha oder noch besser mit dem Fahrrad selbst fährt.
Es ist sehr schade, dass nicht der Ort, wo die erste deutsche Eisenbahn gefahren ist, wo ja wir die vielen ganz tollen Häuser haben, diese Historismus- und Jugendstilhäuser, diese Prachtstraßen, leider nicht wie früher direkt an der Bahn gebaut sind.
Mit der Bahn oder auch ganz bequem auf dem Rad geht's jetzt gleich weiter nach Forchheim. In Farbe und Stereo und heute ganz dicht am Wasser gebaut. Die Radioreise mit Alexander Tauscher entlang des Regnitz-Radweges. Wir sind unterwegs zwischen Nürnberg und Bamberg und steuern nun auf das schöne Forchheim zu. Als eine der ältesten Städte Frankens hat sich Forchheim sein Bild aus dem Mittelalter bis zum Barock bewahrt. Hier wurden zur Zeit der Königspfalz im 9. und 10. Jahrhundert die Karoliner gewählt und auch gekrönt. Am Rathausplatz, wo wir auch gleich sein werden, da dominiert vor allem der spätgotische Fachwerkbau mit diesen Schnitzereien. Und wer in den Kopfstein gepflasterten Gassen auf den Spuren der alten Könige läuft, erlebt vielleicht ja noch diese mehr als 1200 Jahre alte Geschichte. Auf dieser Etappe begleitet uns Marlene Hahn.
Herzlich willkommen in Forchheim. Wir stehen jetzt gerade an unserem romantischsten Teil unserer Stadt. Und zwar ist es die Wiesent. Die Wiesent ist der Hauptfluss der Fränkischen Schweiz und wurde künstlich im 14. Jahrhundert durch unsere Stadt gelegt, um die Mühlen zu betreiben, um Fische zu haben und Wasser zu haben. Und das ganz Besondere daran sind die sogenannten Fischkästen. Die bestehen schon seit 1680 und die werden immer noch benutzt, um die Karpfen zu wässern. Denn wenn man einen Karpfen aus dem Weiher isst, das ist unmöglich. Der schmeckt so nach Schlamm. Der muss erst ein paar Tage gewässert werden und es wird hier gemacht. Und ansonsten sagt man zu den Häusern, die da dahinter stehen, das ist klein Venedig. Das ist natürlich sehr übertrieben, aber ganz klitzekleines Venedig ist es.
Wir reisen ja entlang des Regnitzradweges, aber die Regnitz selbst fließt nicht direkt durch Forchheim durch.
Nein, die Regnitz, die fließt an Forchheim vorbei. Das sind Luftlinie von hier aus vielleicht 500 Meter. Mehr ist es nicht. Also wir sind, haben drei Flüsse, die durch und um die Stadt fließen. Und das war auch immer sehr wichtig, denn damals waren ja die Flüsse so wichtig wie bei uns heutzutage die Autobahnen. Wir stehen jetzt in unserem Wohnzimmer von Forchheim. Das ist hier der Rathausplatz. Und hier ist was ganz Besonderes. Wir haben ein sehr schönes Fachwerk. Und da gibt es einen sogenannten Mauernscheißer drauf. Das ist nämlich unser Spitznamen. Wir sind überall weit und breit nur als solche bekannt. Und es kam deswegen, im 30-jährigen Krieg haben sich die Forchheimer auf ihre Festungsmauer gestellt und runtergemacht, um zu zeigen, ihr Feinde, schaut mal, wie viel wir noch machen können, was wir noch zu essen haben. Ihr könnt da ruhig da draußen sein, stört uns nicht. Und aus diesem Grund haben wir diesen tollen Spitznamen erhalten. Und jetzt ist hier auch ein Männchen, ein Schnitzwerk am Rathaus. Und es streckt auch sein Allerwertesten aus dem Schilf heraus. Das ist aber schon früher entstanden und deswegen aus einem ganz anderen Grund, nämlich es war eine Dämonenabwehr. Den Spitznamen oder dieses Wort Mauernscheißer hat man ihm dann extra später drauf gediktiert.
Weil es gibt in Österreich die Schluchtenscheißer.
Genau, die Schluchtenscheißer. Bei uns gibt es auch noch die Pflasternscheißer und so weiter. Also die haben damals eine andere Denkweise gehabt und auch eine andere Sprachweise als wir heutzutage.
Und damals ging es ja sehr rustikal zu in der Begrifflichkeit.
Ja, kann man wohl sagen. Wir haben nämlich noch was Tolles und zwar das sogenannte Forchheimer Aussprache, leck mich am Arschmännler. Man glaubt, dass der Schnitzer, der also hier gearbeitet hat, nicht richtig von der Stadt bezahlt wurde und deswegen dieses Männchen angebracht hat, um zu sagen, leck mich mal. Das ist der Affe Sinnwell, ein Sinnbild der Eitelkeit, hat den Spiegel in der Hand, um zu sehen, ob hinter ihm eventuell böse Dämonen lauern. Und um allem Übel vorzubeugen, lupft er nämlich auch sehr Röckle und auch ein Dr. Po schaut da raus. Also es ist nicht so gut gelungen, aber es soll einer sein.
Jetzt kommt da so eine Kugel da raus aus dem Po oder scheint das nur so?
Das scheint nur so, das ist nicht so richtig geworden.
Ja, die fränkische Ausdrucksweise kann durchaus rustikal sein, aber immer herzlich. So wie auch die Stimmung auf den Bierkellern, da geht's jetzt hin.
Wir werden jetzt was ganz Wichtiges zeigen, und zwar den Kellerwald mit seinen Kellern, dem Bierkeller. Man sagt, den größten Bierkeller der Welt. Der Kellerwald ist für uns fast ein bisschen was Heiliges.
Ja, es hat so einen Anschein von Volksfest. Wir sehen auch hier junge Männer mit kurzen Hosen und Bierkrügen, die hochpilgern.
Ja. Und da ist natürlich Tracht angesagt und deswegen die in kurzen Hosen und Lederhosen und Dirndl. Aber ansonsten geht man da ganz normal angezogen rauf.
Wann sind diese Keller hier entstanden auf dem Berg?
Die Keller, wann sie entstanden sind, weiß man gar nicht ganz genau. Die meisten Keller wurden nach dem 30-jährigen Krieg in diesen Rätsandstein reingeschlagen zur Kühlung der Lebensmittel. Gar nicht einmal zuerst vom Bier, sondern der Lebensmittel. Und erst im 18. Jahrhundert hat man sie ein bisschen umfunktioniert zur Bierkellern.
Man würde ja vermuten, solche Keller sind eher im Tal, im Ort.
Ja.
Warum sind sie jetzt hier auf dem Berg entstanden?
Ja, eigentlich denkt man ja auch, wenn man in den Keller geht, geht's runter. Aber bei uns geht man rauf. Das ist was Besonderes. Und zwar erstens, weil der Berg da ist und zweitens, weil auf diesen Kellerschächten hat man dann später Tische und Bänke hingestellt, damit man eben gleich da oben Brotzeit machen kann, auf diesen Kellerschächten. Deswegen ist es auf den Kellern.
Jetzt sind wir den Berg hochgelaufen und mal in so einen Keller hier eingedrungen. Eine ganz andere Welt als draußen.
Ja.
Draußen die Partyzone, viele Menschen, hier dieser ruhige Keller.
Ja, das ist auch was ganz Besonderes hier. Und so hören Sie sogar die Wassertropfen einzeln auf den Boden fallen. Was Sie da oben sehen, das ist der Kellerbart. Das sind keine Wurzeln von den Bäumen, die drüber wachsen, sondern sind Flechten. Und wenn die diese Tropfen an sich haben, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Keller die richtige Feuchtigkeit hat, damit da nichts schimmelt oder fault.
Sind wir hier hochgestiegen auf den Kellerberg. Jetzt verstehe ich auch, was es heißt, auf die Keller zu gehen. Hat eine Mischung aus, weiß ich nicht, Grinzing und die Kellergassen in Niederösterreich. Eine Bierwirtschaft reiht sich hier an die nächste.
Ja, vor allen Dingen heute kann man das ganz besonders gut sehen und auch hören, denn es wird dann immer gute Laune verbreitet und das regt natürlich auch den Bierkonsum dann auch immer ein bisschen an und alles zieht eben auf die Keller. Und früher wurde in den Kellern das Bier gelagert, das war das Wichtige. Nach der Kältemaschine, nachdem es eben immer notwendig war, hat man dann so Ausschankhäuschen zu den Kellern gebaut, weil da mussten die Leute ihr Bier selber holen.
Und wir sehen ja auch diese Eingänge unterhalb der Häuser, wo die Fässer rausgerollt wurden.
Ja, ganz genau. Und an manchen sieht man sogar noch die Schienen, wo die Fässer gerollt wurden. Man kann übrigens auch noch seine Brotzeit selber mitbringen.
Wir haben uns dann auf einen Balkon des Schindelkeller gesetzt und diesem Treiben einfach mal zugeschaut. Diese vielen Bierkeller im Wald verstreut. Also wirklich, für meine Begriffe, ganz persönlich, viel schöner als jedes Oktoberfest. Man muss Gott danken, vor allem für das schöne Franken. Heute unsere Kulisse in der Radioreise. Alexander Tauscher auf dem Regnitzradweg zwischen Nürnberg und Bamberg. Die Regnitz ist eine Lebensader, die Mensch und Fluss zusammenbringt. Seit Jahrhunderten sind sie unzertrennlich verbunden. Dieser gemeinsamen Geschichte folgt der Regnitzradweg. Und dieser Geschichte begegnen wir jetzt in Bamberg. Bamberg ist ein Gesamtkunstwerk. Kaum eine andere Stadt bietet ein Bilderbuch der Stile. Es ist eben der besondere Glücksfall der Geschichte, dass Bamberg alle Kriege nahezu unbeschadet überstanden hat. Und deswegen ist Bamberg längst Welterbe. Die Original-Bambergerin Stefanie Weiß führt uns durch die Bergstadt, die Inselstadt und auch die Gärtnerstadt.
Bamberg, meine Stadt, in dir bin ich geboren. Hab schon tausendmal aufs Neue mein ganzes Herz an dich verloren.
Herzlich willkommen, oder wie man bei uns sagt, grüß Gott in Bamberg. Früher hat man immer gesagt, Gott zum Gruße. Und jetzt sagen wir halt grüß Gott und Adela.
Adela ist Verabschiedung.
Wenn er wieder heimgeht, Adela. Aber jetzt bleibt er erst einmal da. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Brauereien in Bamberg früher gehabt, immer noch. Viele Brauereien waren auch immer so in der Nähe in unserer Regnitz, unseres Flusses. Die meisten im Mittelalter waren aufs Flusswasser angewiesen zum Bierbrauen. Das hört sich jetzt ganz furchtbar grauenhaft an.
Als ob das Wasser da rausgenommen würde.
Ja, ist so. Es ist tatsächlich rausgenommen worden. Aber Fluss, das war in früheren Zeiten halt auch immer so der Abwasserkanal der Stadt. Aber es gab so ein Brauwasserdekret. Also man hatte feste Brautage immer Ende September bis Ende März. Und am festen Brautag und drei Tage vorher ging also das Dekret, es dürfe in den kommenden drei Tagen nicht in den Fluss gepisset werden, denn in drei Tagen ist Brautag. Und Gott sei Dank hat die Regnitz eine relativ starke Strömung, hat sich das halbwegs gereinigt. Aber beim Bierbrauen wird eh der Sud über mehrere Stunden gekocht. Also das hat von vornherein sämtliche Bakterien, Keime, alles abgetötet. Und so war und ist Bier bis heute das sauberste Getränk, was du findest auf der Welt. Und wir haben einen uralten Spruch in Bamberg. Trinke ich Wasser, so sterbe ich. Trinke ich Bier, dann verderbe ich. So lieber Bier getrunken und verdorben als Wasser und gestorben.
Wird ja auch praktiziert. Wir sind gerade an Bierwirtschaften vorbeigelaufen, wo es diesen schönen Sonntagvormittag Stammtisch gab, wie früher beim Frühschoppen.
Ne? Ja, immer noch. Frühschoppen ist immer noch eine große Tradition. Bamberg ist ja auch gut katholisch. Also nach dem Sonntagsgottesdienst gehen die Herren dann zum Frühschoppen. Und traditionell, naja, ein bisschen anders ist natürlich.
Die Frauen warten zu Hause wahrscheinlich.
Frauen gehen heim, kochen das Mittagessen, hoffen, dass der Old dann rechtzeitig heimkommt, wenn er nicht mal wieder versummt. Hat aber auch Vorteile, weil dann redet er in der Küche nicht nahe.
Wahrscheinlich kommt er mit müde nach Hause und dann...
Ja, dann hast du eh deine Ruhe, das ist, ne, dann hängt er so halb in den Seilen. Aber bei vielen ist das noch so, aber wir Frauen gehen auch schon auch mal ganz zum Frühschoppen mit, völlig tiefenentspannt heutzutage. Aber Bierkonsum ist bei uns immer noch groß. Also du hast einen Bundesdurchschnitt so von ungefähr 100 Liter pro Kopf pro Jahr. Bamberg schafft da schon mehr. Also unser Durchschnitt sind so 280.
Toll. Und da geht ja bundesweit auch zurück, der Verbrauch. Ja,
bei uns hält sich das stetig. Also da kannst du machen, was du willst. Und daher ist in Bamberg auch die Stadt der schwangeren Männer.
Bierbäuchiger.
Ja.
Geht schon im jungen Alter los, also so ab 20?
Ach, es ist nicht so schlimm, weil eigentlich beim Bier, du hast da relativ wenig Kalorien, aber es ist halt Hopfen drin. Und wenn du ein Bier, ein Seidler, wie wir sagen, oder zwei trinkst, kriegst halt Hunger. Und was da hast, ist ein Schäuferler Grab, sagt man bei uns. Und die Herren haben es halt ein wenig runter und die Frauen so als Stau am mittleren Ring. Aber ich sage immer, sollten wir ins Wasser fallen, wir gehen nicht unter, wir haben unsere natürlichen Rettungswesten mit dabei.
Ich moch Brotwürsch mit Kraut, Gögelam mit Knusperhaut, an Mech oder Krähen, a Bockwurst im Stehen. Ich moch Brödler mit Leberkäse, Pflauma mit Hefeglöß, Milchspatzen in der Suppe, blauer Zipfel im Essigsud.
Eine sehr grüne Stadt. Es ist die Stadt der Gärten. Also hinter jedem Haus fast ist ein Garten, der sich verbirgt.
Also du hast eben wirklich einen ganzen Stadtbereich, diese Gärtnerstadt, wo wir eben diese 25 Gärtnereibetriebe noch haben. Und du kannst eben direkt zu den Gärtnern hin, du kannst direkt dir das frische Gemüse holen. Besser geht's nicht und frischer geht's nicht und natürlich regionaler sowieso nicht. Durch den Fluss haben wir eben sehr lockere, sandige Böden und das ist super für einen Gemüseanbau. Und daher essen wir eben gern Wirsching, Kraut, Rettich, Radiesler. Es gibt einen extra Bambercher Knoblauch.
Die Schäufeler, richtig die schöner Schäufeler. Knochen.
Ja, aus der Schulter. Und Schäufeler eben, weil du den Knochen hast, der wie eine Schaufel aussieht, der dabei ist. Und da natürlich einen schönen Kartoffelkloß dazu und ein Wirsching, das ist eine feine Sache.
Die Klöße halt so schön saftig, diese ja, Kartoffelklöße.
Genau. Und da ist eben so, du hast praktisch halb und halb, also halb rohe Kartoffeln, halb gekochte. Und so ein fränkischer Kloß muss innen Bröggerler haben. Also wenn du den Kloß aufmachst, sind Brötchenwürfel drin und wir sagen Bröggerler. Und dann ist der Kloß eben schön saftig, der ist schön luftig. Und wenn ein Kloß kein Bröggerler hat, dann ist es so ein Bart. Und das kannst du dann an die Wand schmeißen und da bleibt der Pappen. Also ein fränkischer Kloß muss Bröggerler haben.
Wir sind ja über die Kettenbrücke, Steffi, gelaufen, die ja eine historische ist und nach der Brooklyn Bridge nachgebaut wurde.
Ja, also es war sozusagen im 19. Jahrhundert, unsere Kettenbrücke war so die Revolution im Bau, also auch im industriellen Bau. Und dann gab es eben einen Berliner Architekten, Jean-August Röbling. Und der ist nach Bamberg, hat sich das angeschaut, dieses ganz neue Ding, was es so nie gab. Und der Röbling ist später ausgewandert eben in die USA, nach New York, und hat eben da den Auftrag für die Brooklyn Bridge gekriegt. Und hat sich gesagt, Mensch, die baue ich so wie die Bamberger Kettenbrücke. Also unsere, oh, voller Stolz, war eben das Vorbild für diese Brooklyn Bridge.
Und das wissen nur die wenigsten in New York wahrscheinlich.
Die wenigsten in New York. Und das war eben immer Hauptzugang zwischen Gärtnerstadt mit der Handelsstraße, eben hier auf die Inselstadt mit dem Markt, wo eben die Händler dann kamen, ihre Waren eben zu verkaufen. Und hier am Maxplatz, wo wir vorbeikommen, da stand eben eine riesige Kirche früher. Das war eine der Stadtpfarrkirchen der Bürger. Aber die gibt's leider nicht mehr, als St. Martin. Die ist vor 200 Jahren von den Bayern abgerissen worden. Weil ihr seid ja in Franken. Das ist ganz wichtig. Obwohl wir zum Freistaat Bayern gehören. Zwangsweise. Und da kamen eben die Bayern, haben also Säkularisation gemacht, wie das so schön heißt, also viele Kirchen aufgelöst, viel Kloster aufgelöst, haben eben Franken besetzt, was bis dato eben frei gewesen ist mit Fürstbischöfen, fränkischen Herzögen. Und dann haben die dieses Alt-St. Martin abgerissen. Diesen Abriss eben der Bayern und überhaupt, dass die Bayern uns besetzt haben, das haben wir Franken eigentlich bis heute nicht so richtig verwunden.
Auch wenn die Franken gelegentlich mal einen Ministerpräsidenten stellen, aber ja, das hilft doch nicht.
Ja, das ist es. Die Bayern sagen ja, er muss Gott für alles danken, auch für die Franken. Ich sage immer gern, die Bayern haben die Berg, die Franken einen Horizont. Ich meine, wir verstehen uns ja alle gut, aber es macht einfach ein bisschen Spaß und es ist so die Würze des Lebens, die wir Bambercher auch brauchen, dass man sich so ein wenig aneinander reibt, dass man sich so ein bisschen ärgert, auch in den Wirtschaften, in den Brauereien und so weiter, an den Stammtischen. Das ist so die Essenz ein bisschen des Lebens.
Sehr schön. Bier ist die Essenz des Lebens. Wieder was gelernt hier in der Sendung. Die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf dem Regnitzradweg in Franken. Wir haben heute drei ganz unterschiedliche Städte erlebt. Nürnberg, die Frankenmetropole, im Krieg sehr stark zerstört, die Altstadt weitgehend aufgebaut. Fürth, die grüne Stadt, mit dem großen Kleeblatt, auch im Herzen der Menschen. Forchheim, älter noch als Nürnberg, mit einem sehr kleinen, aber sehr gut erhaltenen Stadtkern. Und dann Bamberg, die prachtvolle Stadt. Bereits um das Jahr 1000, da machte Heinrich II. Bamberg zum kulturellen, geistigen und strategischen Mittelpunkt Europas. Und später auch, für kurze Zeit, zur Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Stefanie Weiß führt uns gleich zu dem Ort aller Orte in Bamberg, da wo jeder ein Bild machen will. Ein Rathaus mitten auf einer winzigen Insel zwischen zwei Flussarmen.
Bamberg, du bist die beste Stadt. Der Place to be, der mich fest im Griff hat. Du bist meine Stadt.
Also unser altes Rathaus, mich fasziniert es auch täglich, obwohl ich ja immer unterwegs bin hier. Jede Jahreszeit hat dann wieder was und im Herbst, wenn sich das Laub hier ringsrum an den Bäumen verfärbt und im Winter, wenn es dann so knackig ist und jetzt natürlich mit den tollen Wolken hier ringsum. Ja, es ist einfach so der berühmteste Anblick eben auch Bambergs. Unser altes mitten im Fluss, weil sich eben diese beiden Stadtteile um die Macht gestritten haben, eben die Bürger gegen den Bischof und der wollte kein Grund und Boden geben und dann haben eben die Bamberger gesagt, dann nehmen wir das Wasser, das gehört nicht, das ist kein Land und haben eben da mitten rein das Rathaus gebaut und das siehst du und findest du auch, ja, das so in dem Stil nirgendwo anders.
Ja, also wie ein Bein, was im Wasser steht und links und rechts fließt das Wasser vorbei.
Genau, ja. Genau. Du hast die obere Brücke. Das war also schon immer die älteste Brücke auch der Stadt, die eben diese beiden Stadtteile miteinander verbunden hat, auch mit einem Brückenturm. Und daran hat man das angeschlossen. Und dann hast du dieses Rathaus, was so wie ein Schiff im Grunde im linken Regnitzarm so ankert. Und eben diese schönen beiden Torbögen, wo dann links und rechts das Wasser vorbei rauscht. Und du dann auch immer unsere Kajakfahrer beobachten kannst, wie sie sich hier mit der Strömung abmühen.
Ja, die ist ziemlich doll heute.
Ja, durchs Mühlenviertel, was eben gleich dahinter ist, da hast du also eben noch so ein paar alte Wehre, wo man eben früher die Mühlräder dann das Wasser zugeleitet hat. Und das ist natürlich jetzt super für unsere Kajakfahrer. Die können hier mega gut Wildwasser trainieren. Und ja, es ist einfach schön. Wir haben fast so viele Kirchen wie Rom, also das fränkische Rom sowieso. Du brauchst da eigentlich überall nicht hinfahren. Das haben wir alles hier in Bamberg. Ach gottlich, Herrgott, ist das schön. Es hat immer irgendwas mit dem Himmlischen zu tun, wenn wir uns freuen.
So staunt man hier im schönen Oberfranken. Entlang der Regnitz lässt sich die Geschichte dieser Welterbestadt aus einer ganz besonders reizvollen Perspektive entdecken. Der Flusspfadweg in Bamberg, der illustriert mit kurzen Texten und auch historischen Abbildungen bekannte und verborgene Orte am Wasser. Und hier traf ich mich zum Schluss mit Dr. Anne Schmidt vom Flussparadies Franken.
Das Flussparadies Franken ist ein Verein, um eben das Thema Naherholung, Tourismus und Natur an den Flüssen im Raum Bamberg, Lichtenfels, Forchheim und Haßfurt gemeinsam anzugehen.
Wir haben ja hier mehrere Flüsse, die Bamberg kreuzen, durchqueren, zum Teil vorbeifließen.
Ja, also Bamberg liegt an der Regnitz und das ist auch das Besondere von Bamberg. Das ist auch das, was Bamberg seinen Charme verleiht. Das ist ja nicht nur ein Regnitzarm, der hier durch Bamberg fließt. Wir stehen jetzt hier am linken Regnitzarm. Das ist ein vor vielen hundert Jahren künstlich angelegter Mühlkanal eigentlich, was auch viele Bamberger nicht wissen. Hinter uns, wo so rauscht, das ist der Walkspund. Da sieht man auch den Höhenunterschied, also wie viel die Regnitz auch hochgelegt worden ist. Und wenn wir sozusagen weiter über viele Brücken laufen würden, würde man noch den rechten Regnitzarm passieren, der heute zum Main-Donau-Kanal ausgebaut ist. Der Main-Donau-Kanal ist eben das, wo sozusagen die große Schifffahrt ist. Und hier am linken Regnitzarm, da ist es eben so, da fahren die Ruderboote, da fahren Kanus, da fahren Gondeln. Das ist sozusagen mehr so die ruhige Erholung auf dem Wasser zu Hause.
So, damit steigen wir langsam vom Sattel ab, treten leider schon die Heimreise an, aber Sie können doch gerne Ihren Urlaub im schönen Franken verlängern. Die Radioreise bringt Sie unter anderem nach Schweinfurt und Coburg und da sind wir auf den Spuren des Dichters Friedrich Rückert unterwegs. Auf unserer Weinreise besuchen wir Winzer zwischen Sand am Main und Würzburg. In einer anderen Tour wandern wir durch das Altmühltal und besuchen das historische Rotenburg ob der Tauber. www.radioreise.de. Hier gibt's alle Podcasts und zu vielen Sendungen auch die Blogs. Sie finden uns außerdem bei Facebook, Instagram und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und noch viel mehr Inspiration für Ihren Urlaub finden Sie unter anderem auf www.frankentourismus.de. www.frankentourismus.de. Schauen Sie mal rein. Es macht Ihnen auf jeden Fall Lust auf Urlaub in Franken. Und zum Abschied sage ich jetzt Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, grüezi, das Vidania, a wiederlonge, ayowamba, salam alaikum und shalom. Und vor allem für Gott und ade.
Mein Name ist Sarah Mörsdorf. Wir waren heute auf dem Regnitzradweg unterwegs. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen mit ein bisschen Geschichte, mit ein bisschen kreativeren Stadtviertel und ein paar Tipps. Und Sie kommen uns bald besuchen und überzeugen sich selbst vor Ort, wie schön es hier ist.
Mein Name ist Pia Kerstin Schöttl. Ich wohne und arbeite in Gostenhof und möchte alle einladen, auch am Wochenende gerne, hier Kneipenkultur, Musikszene und Kunst zu erleben.
Mein Name ist Richard Zeige und ich begrüße Sie zu einer Führung in die Unterwelt, in die historischen Bierkeller der Stadt Nürnberg.
Ich bin die Eike Söhnlein und ich bin keine Fürtherin, aber ich liebe diese Stadt mit all seinen wunderbaren Plätzen, vor allem diesen versteckten Orten, die es überall in der Stadt gibt. Und ich kann nur sagen, vielleicht geht es euch am Schluss auch so, wie es mir geht. Fürth is all you need.
Mein Name ist Ischel Geier, ich bin Pächterin vom Café Badehaus in Fürth. Wir machen Kunst, Konzerte, Ausstellungen, Theater. Und wünschen uns noch viel mehr nette Gäste.
Also servus miteinander nochmal, ich bin der Udo. Nicht alle mögen mich, aber die meisten kennen mich. Und was natürlich bei uns ganz gut passt dazu, das ist halt mit der Rikscha. Und das geht halt ganz einfach, die Kutschen lassen wir rutschen.
Ich bin Marlene Hahn. Ganz liebe und herzliche Grüße aus Forchheim, aus der alten Königsstadt.
Also Anne Schmidt vom Flussparadies Franken und ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Ausflug.
Ich hoffe, Sie eines Tages hier in Bamberg mal begrüßen zu dürfen. Denn hier in Bamberg, sagen wir, ist es wie mit dem Rauchbier, was wir brauchen. brauen. Das ist also Spezialität. Das erste mag noch nicht so ganz schmecken, aber nach dem dritten Mal ist auf jeden Fall gut. Oder wie ich immer gern sage, mein Bamberg. Wenn ich in Italien war, in Spanien, in Griechenland oder sonst wo und ich komme wieder heim in meine Stadt, sehe die Altenburg, mein Michelsberg, mein Domberg, mein altes Rathaus, mein Klar Venedig. Ach, noch kriege ich so ein Gefühl in mir, was erst wieder vergeht, wenn ich das erste blöde bekannte Gesicht sehe. Ich bin die Stefanie Weiß, bin Gästeführerin hier in Bamberg. Herzliche Grüße an Sie alle und vielleicht sehen wir uns hier mal auf der Straße.
Steffi, die müssen Sie treffen. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.